Medizinrecht zum Feierabend. Der Talk am Kamin über die alltäglichen Rechtsfragen von Medizinern. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Medizin im Recht, Rohpeter, Schwinn und Damm Rechtsanwälte. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Ich merke das schon. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, das Thema sollte man einfach abwarten. Aber jetzt mal von dem Thema losgelöst. Du hast mal irgendwann erzählt, ein Kumpel von dir will einsteigen. Hat er sich jetzt irgendwie, also er ist noch im Entscheidungsweg?
Oder ja, der ist noch im Entscheidungsweg. Also es gibt so ein paar Dinge gefühlt. Also ich glaube auch, ich bin dabei, der macht viel zu viel Gedanken, investiert da rein, ob das richtig oder gut oder schlecht oder was auch immer ist. Und die Frage ist momentan da irgendwie auch noch, macht er das alleine oder nimmt er jemanden dazu? Oder dann gibt's, glaube ich, auch noch von dem Niedergelassenen, wo er die Praxis übernehmen will, gibt's noch irgendwie eine Lebensgefährtin, die da irgendwie, also ich kenne mich ja mit den Konstellationen nicht aus, aber das ist, das scheint noch nicht so ganz klar zu sein.
Ja, das ist eine super Phase, in der er sich befindet, weil jetzt sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und jetzt muss man einfach mal losgehen. Also ich glaube tatsächlich, es ist eine gute Idee, einfach mal zu sagen, okay, man überlegt sich mal, was könnte mir denn eine Zusammenarbeit mit anderen bringen? Und meine Erfahrung mit jungen Ärzten ist eigentlich der, dass die tatsächlich großes Interesse daran haben, mit anderen zusammenzuarbeiten. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Motive, ob das vielbeschworene Work-Life-Balance-Thema ist oder ob das eben einfach auch nur rein pragmatische wirtschaftliche Erwägungen sind, im Sinne von Synergien nutzen oder sowas alles. All das ist im Ergebnis egal. Also die Motivlage ist ja eigentlich, sagen wir mal jetzt, für das, was man macht, völlig wurscht.
In Anführungsstrichen,
völlig wurscht. Tatsächlich ist die Frage eigentlich, wenn ich mit jemandem zusammengehe, warum will ich das machen? Und was droht mir an Aufwand, den ich damit machen muss? Weil eins ist natürlich klar, wenn ich mit jemandem zusammengehe, um mit dem zusammenzuarbeiten, muss man sich jetzt einfach nur vor Augen halten, wie viel Zeit meines Lebens verbringe ich denn demnächst voraussichtlich in der Praxis? Und ich sage jetzt mal, jetzt nehmen wir mal wohlwollend irgendwie 8 Stunden am Tag. Also das ist jetzt für den einen vielleicht abschreckend, für den anderen viel zu wenig. Aber ich will es jetzt gar nicht weiter kommentieren, was das anbelangt. Aber wenn du mal 8 Stunden nehmen, weil sich so schön einfach teilen lässt, ist das ein Drittel meines Tages. Vielleicht am Wochenende nicht ganz so häufig, aber jetzt so Pi mal Daumen ist ein Drittel meines Tages, verbringe ich jetzt mit jemandem eventuell zusammen. Und dann sollte man sich schon mal Gedanken gemacht haben, was ist mir wichtig? Und das ist so ein bisschen das, was häufig jetzt auch gerade bei diesem Zusammengehen falsch verstanden wird, dass man irgendwie sagt, ja, ich muss so einen Gesellschaftsvertrag machen. Also wir erleben das ganz häufig. Wir gehen jetzt zum Zulassungsausschuss und da müssen wir einen Gesellschaftsvertrag vorlegen. So nach dem Motto, was stört uns denn der Zulassungsausschuss? Wir sind uns doch über alles einig. Was fragen die denn jetzt nach so einem Gesellschaftsvertrag?
Aber wer braucht denn dann? Also ich höre, dass der Zulassungsausschuss das gerne haben möchte, aber wer braucht denn, wer muss denn das vorlegen?
Ja, also tatsächlich die Ärzte, die zum Zulassungsausschuss gehen, zumindest bei den meisten Zulassungsausschüssen, es gibt welche, die wollen es auch gar nicht sehen, aber die brauchen es. Finanzamt möchte auch gerne einen Gesellschaftsvertrag sehen, weil die sich natürlich sofort Gedanken machen, wenn da demnächst Gewinne entstehen, hätten wir gerne einen gewissen Anteil davon ab. Auf welcher Grundlage? Auf Grundlage des Gesellschaftsvertrages. Aber das ist so aus meiner Sicht ist das so richtig. Die wollen das haben, die können das auch verlangen. Es gibt auch rechtliche Grundlagen, warum das so ist. Aber das ist eigentlich nicht das Entscheidende. Das Entscheidende beim Gesellschaftsvertrag ist ja nicht, dass man es irgendwo mal aufgeschrieben hat, sondern meine Erfahrung ist, häufig ist der Prozess, bis ich zum Gesellschaftsvertrag komme, das ist eigentlich das Spannende. Weil man muss ganz ehrlich sagen, natürlich, man will zusammenarbeiten. Das ist meistens eine Phase, wo man irgendwie auch tatsächlich so ein bisschen blauäugig ist. Man hat ja sozusagen was vor, man hat eine gewisse Idee, man hat vielleicht auch eine Vision sogar, was man irgendwie gemeinsam machen möchte. Und dann springt man da rein und ich sag mal so, weil man ja so euphorisch ist über das, was man haben will, denkt man über die negativen Seiten nicht nach. Und dann gibt's ja so bestimmte Berufsgruppen, die haben ja so ein bisschen das Problem, dass sie immer in den negativen Welten denken und dazu gehören immer die Anwälte. Und aus unserer Sicht ist eben einfach sozusagen aus der Erfahrung heraus weiß man, dass einiges schief gehen kann in diesem ganzen Prozess. Und dann ist es einfach eine gute Idee, wenn man früher mal geschafft hat, darüber zu reden. Sagen wir mal, sich in einer Phase, in der man Lust hat, miteinander zu arbeiten, wo man eigentlich sagt, wir wollen eine gemeinsame Vision irgendwie erfüllen, wenn man in der Phase sich mal zusammensetzt und auch über kritische Themen schon mal nachdenkt. Mhm. Wenn dann die Situation kommt, dann ist man nicht so völlig überrascht. Und wenn es ganz besonders gut läuft, hat man vielleicht wirklich einen Gesellschaftsvertrag, der vielleicht auch für die schwierigen Phasen eine Lösung anbietet. Denn für gute Phasen braucht man keinen Juristen, für gute Phasen braucht man keine Verträge, weil gute Phasen ergeben sich von alleine und da braucht man nichts regeln.
Genau, ich meine, es ist ja, jeder hat ja immer die Hoffnung, dass die gute Phase länger überdauert als das alles andere davon ganz ab, aber trotzdem gibt es ja die anderen Seiten, da bin ich schon bei dir. Das heißt, ich brauche oder jemand, der mit einem anderen zusammengeht, eine neue Praxis gründet oder quasi übernimmt einen Sitz, da ist es auf jeden Fall zwingend notwendig, einen Gesellschaftsvertrag zu machen. Und jetzt hast gesagt, finde ich total interessant, dass dieser Gesellschaftsvertrag mehr, ja, also nicht nur irgendwie so ein leidliches Übel ist, was ich erfüllen muss, sondern eigentlich auch einen totalen guten Nutzen bietet.
Also ich sag mal so, man könnte eigentlich sagen, dass der Gesellschaftsvertrag ist eigentlich so ein guter Leitfaden durch die potenziellen Probleme, die im Leben der Gesellschaft kommen können. Mhm. Also ich sag mal so, in der Regel fängt man irgendwie an und definiert mal irgendwie so, was machen wir denn überhaupt zusammen? Mhm. Ja, das klingt erstmal banal. Also gerade wenn Ärzte sich zusammenschließen, ist relativ klar, was wollen wir denn?
Das ist quasi der Geschäftszweck.
Genau, das ist der Geschäftszweck. Okay. Wir wollen zusammen Patienten behandeln. Also das ist eine gute Idee, wenn man das als Gesellschaftszweck irgendwie definiert hat. Aber es fängt schon im Detail an. Also es gibt meinetwegen einen Gesellschafter, der sagt irgendwie so, Patientenwohl geht über alles. Wir bieten immer Medizin auf höchstem Niveau an. Geld spielt gar keine Rolle. Wenn wir investieren müssen in neueste Technik beispielsweise, dann werden wir das immer tun. Und der andere sagt, nee, Gewinnmaximierung ist mein Leitmotiv. Ich will Patienten behandeln, um Geld zu verdienen. Das ist jetzt ja nicht verwerflich. Also das ist ja auch ein Ansatz, den man wählen kann. Aber es ist eine gute Idee, wenn man mal drüber gesprochen hat.
Ja, richtig.
Denn weil sonst taucht ein Problem auf. Der eine will meinetwegen gerade jetzt das neueste Gerät sich beschaffen und der andere sagt, ja, aber ich habe mir das mal durchgerechnet, mit unserem alten Gerät können wir die nächsten 5 Jahre maximalen Gewinn einfahren. Und das ist nichts davon richtig und nichts davon falsch, aber es ist eine gute Idee, da rechtzeitig drüber zu sprechen, weil sonst habe ich Streit in der Gesellschaft. Mhm. Also von daher schon bei dem, was ich zusammen machen will, darüber sich Gedanken machen, wie will ich es zusammen machen, wo kommt es mir vielleicht drauf an, so ein bisschen, sagen wir mal, die Motivlage ergründen, das ist nicht schlecht, insbesondere wenn man sich jetzt nicht gut kennt. Also es ist noch meistens so, das erleben wir in der Mandantschaft, wenn junge Ärzte im Krankenhaus beispielsweise auf die Idee kommen, wir wollen eine Praxis zusammen machen, dann spricht man über die Punkte viel mehr. Man weiß, was der andere macht, weil man kennt sich ja aus dem Krankenhaus, man kennt sich aus der Medizin heraus. Man weiß, wie der gegenüber dem Patienten tickt, wie der mit dem Patienten redet, umgeht, wie der mit Mitarbeitern umgeht. Das ist so eine eigentlich ganz gute Grundlage, weil man hat sozusagen, ohne das unternehmerische Risiko schon mal üben können, zusammenzuarbeiten. Das ist eine gute Grundlage. So
ein bisschen Planspiel irgendwie.
Ja, genau. Und dann gibt's halt die andere Konstellation. Die andere Konstellation ist die, da ist schon jemand in der Praxis drin. Und ich komme jetzt dazu. Also ich habe mir meinetwegen irgendwie eine Praxis gekauft und wir überlegen jetzt, die beiden Praxen zusammenzuschmeißen.
Okay.
Ich will dort reingehen. Da weiß der ja schon, wie er das macht, aber ich kenne den vielleicht gar nicht so genau, sondern ich muss eigentlich im Prinzip sagen, da muss ich mal drüber reden, wie ticken wir denn, was ist auch die Einstellung gegenüber Mitarbeitern oder sowas. Das lohnt sich also, das im Vorfeld zu besprechen, weil wie gesagt, man will ja Streitpotenzial für die Zukunft vermeiden und das heißt mit anderen Worten, ich kann dann eben den Gesellschaftsvertrag nehmen und spiele mal verschiedene Phasen durch. Ich spiele mal durch, was passiert denn, wenn Mitarbeiter mir Schwierigkeiten machen? Schmeißt die dann der Erste, der dem Mitarbeiter vor die Füße kommt, so nach dem Motto sofort raus? Kann der das? Darf der das? Oder sagt man, nee, da wollen wir aber schon nochmal gemeinsam darüber reden? Und solche Sachen definiert man ja normalerweise im Gesellschaftsvertrag. Und dafür ist es halt einfach gut, dass man den Gesellschaftsvertrag so als Leitfaden nimmt durch die verschiedenen Probleme. Bis natürlich hinterher, wenn es darum geht, irgendwann kommt dann das dummerweise das biologische Alter oder das gewillkürte Alter, wo man sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr zu arbeiten, ich will vielleicht ausscheiden. Oder es passiert irgendetwas und ich muss ausscheiden, auch wenn ich es vielleicht gar nicht will. Und diese Punkte, die führen dann dazu, dass man sich natürlich auch über die Konsequenzen klar machen muss. Was bedeutet es denn, wenn ich ausscheide? Und das ist etwas, wo man eben im Gesellschaftsvertrag typischerweise Regelungen für sucht und die kann man nur im Dialog finden. Also deswegen ist es immer eine schlechte Idee, wenn ich jetzt im Prinzip hingehe und sage, ich brauche einen Gesellschaftsvertrag, weil der Zulassungsausschuss will den, dann habe ich irgendwie nur 2 Wochen Zeit. Dann wird so ein Gesellschaftsvertrag, sagen wir mal, am besten so aus dem Internet gezogen, dann unterschreiben den beide. Anderer Fall, dann geht man zum Anwalt, sagt dem Anwalt, du hast irgendwie eine Woche Zeit, den Gesellschaftsvertrag zu machen.
Gibt man
der,
Gas.
Genau, da gibt man Gas und macht der Anwalt das auch und dann wird der unterschrieben und dann fragt der Anwalt so, ja, können wir Ihnen noch helfen? Nee, wir haben den unterschrieben und gleich sozusagen zum Zulassungsausschuss geschickt. Das kann funktionieren. Bestimmte Punkte werden garantiert dann auch in Ordnung geregelt sein, aber es entspricht vielleicht nicht dem wirklichen Willen der Parteien. Und das ist sozusagen etwas, wo ich immer sagen würde, den Gesellschaftsvertrag sollte man als Chance begreifen.
Ja.
Er führt einen durch verschiedene Probleme sozusagen durch, in der Hoffnung, dass dafür immer eine adäquate Lösung gefunden wird.
Was ich gerade ganz spannend finde, ich habe mich gerade erinnert gefühlt an einen, ich stand mal in Verhandlungen mit einem anderen Unternehmen, quasi da einzusteigen. Also deswegen finde ich gerade die Analogie ganz schön. Und wir haben damals so ein kleines Spiel in Anführungsstrichen am Anfang gemacht. Also Spiel ist natürlich ein bisschen zu überzogen, ja. Aber die Frage, die der Anwalt, der dabei war, stellte, war, beschreiben Sie doch mal in 5 Jahren Ihren optimalen Tagesablauf, so wie Sie morgens aufstehen, was passiert so über den Tag? Und das haben wir beide gemacht und das war total spannend zu sehen, an wie vielen Stellen das auf der einen Seite schon gematcht hat und an wie vielen Stellen auch irgendwie so Dinge waren, wo wir gesagt haben, boah, da müssen wir echt drüber reden.
Ja.
Also es ist ja an der Stelle vielleicht auch mal eine andere Herangehensweise, aber es zeigt ja trotzdem einfach schön, was alles am Ende ja so die Grundlage eines solchen Vertrages ja auch ist.
Ja, das ist aber tatsächlich, insofern ist die Frage mit in 5 Jahren eigentlich super, weil der Vertrag ja schon klar macht, es geht über eine lange Zeit, wo man normalerweise einen Gesellschaftsvertrag regelt. Also das macht man ja nicht, keine Ahnung, für die nächsten 6 Monate. Also den Aufwand, weil man irgendwie Berater getrieben ist, das erleben wir in der Praxis manchmal, dann kommt irgendwie ein Finanzberater um die Ecke und sagt, er hätte irgendwie gehört, abrechnungstechnisch kann man das und das machen. Und das war eine Zeit lang, war das mal so eine gute Idee. Da gab es bis zu 40% Aufschläge, wenn ich mich zusammengeschlossen habe in bestimmten Konstellationen. Okay. Und das hat natürlich zu merkwürdigen Anreizen geführt. Da haben sich Leute zusammengeschlossen, wenn man ehrlich war, war das so keine gute Idee, dass die zusammengehen. Aber für 40% Umsatz mehr kann man eventuell ja das dann mal auf sich nehmen. Meistens ist das eben sozusagen eine langfristige Geschichte. Und da muss man ja sagen, ist 5 Jahre ist eigentlich, finde ich, auch eine realistische Perspektive. Denn wer von uns kann denn schon länger als 5 Jahre wirklich in die Zukunft belastbar gucken? Es ändern sich Prioritäten, es ändern sich Lebenswirklichkeiten, es ändert sich vielleicht auch einfach das, was man arbeiten kann. Also man hat vielleicht meinetwegen mit 40 noch gedacht, ich werde bis 65, werde ich irgendwie die 60-Stunden-Woche werde ich locker durchhalten. Und dann stellt man irgendwann fest, spätestens wenn das eigene Kind vielleicht dann sagt, ja, wer sind Sie denn? Ist es eine gute Idee, vielleicht doch mehr mit dem Kind zu tun? Zu haben. Ja. Und das sind alles so Geschichten, das kann man vorher schwer planen. Und ich würde auch immer sagen, ein Planungshorizont von 5 Jahren ist realistisch. Und das muss man eben beim Gesellschaftsvertrag sich auch klar sein. Ich regle eigentlich jetzt etwas, was eventuell 20, wir hatten eben vorhin mal 30 Jahre angedacht,
genau.
Was für so lange Zeiten gilt. Und dann stellt sich eben die Frage, ja, kann ich denn wirklich 20, 30 Jahre in die Zukunft gucken? Kann ich wirklich jedes Szenario wirklich umfassend regeln? Und da kommt man zum Ergebnis, es ist schwer.
Ja, genau. Und dann habe ich aber gerade eben so gedacht, okay, 5 Jahre, das kann ich nachvollziehen. Aber was ich da regle in dem Vertrag, hat ja erstmal grundsätzlich, wir arbeiten das aus, unten rechts und unten links wird unterschrieben, dann kommt das in eine Schublade. Das hat ja theoretisch auch 50 Jahre Bestand, was da drauf steht. Ja. Und das heißt, wie geht ihr in der Praxis einfach damit um?
Also erstmal finde ich ja, grundsätzlich ist der Ansatz natürlich richtig. Man macht einmal diesen Aufwand, spricht vielleicht jedes potenziell aufkommende Szenario durch, regelt das auch halbwegs adäquat und dann packt man den Vertrag tatsächlich in die Schublade und holt ihn wieder raus, wenn was ist. Das ist sicherlich das normale Vorgehen. Beim Gesellschaftsvertrag würde ich aber sagen, muss man immer ein bisschen selbstkritisch sich reflektieren und alle Gesellschafter sozusagen die eigene Situation analysieren, um einfach sich zu fragen, ja, passt es noch? Also ich mach mal ein Beispiel. Das ist ja so mittlerweile Sabbatical oder sowas, ist ja jetzt kein Fremdwort mehr. Früher war das ja bei Freiberuflern völlig undenkbar. Ja, ja. Jetzt mittlerweile kommt das ja auch durchaus vor. Was ist denn, wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt irgendwie 10, 15 Jahre, ich sage jetzt mal durchgekeult, ich habe rund um die Uhr gearbeitet, jetzt muss ich mir einfach mal meinetwegen ein Vierteljahr mal Auszeit gönnen. Die meisten Gesellschaftsverträge haben irgendwelche Krankheitsregelungsfälle.
Ja.
Die haben Urlaubsregelungen. typischerweise bestimmte Felder, wo man einfach sagt, ja okay, wir solidarisieren eine bestimmte Zeit, so lange kann man Urlaub machen, das hat keine Auswirkung auf Gewinnverteilung oder irgendwas und danach aber eben nicht mehr. Mhm. Und 3 Monate sozusagen den Kollegen vertreten, je nachdem wie groß die Praxis ist, ist eventuell ein großes oder eben in großen Praxen vielleicht auch ein kleineres Thema. Mhm. Aber häufig findet sich dazu wenig im Gesellschaftsvertrag. Also okay. Das heißt mit anderen Worten, man könnte jetzt sagen, anlassbezogen, wenn jetzt jemand sagt, ich habe Bock auf ein Sabbatical, dann müsste man in der Phase sich eben einfach Gedanken machen, hat der Gesellschaftsvertrag das schon erfasst? Mhm. Das ist bei jungen Ärzten zum Beispiel, die meinetwegen an Elternzeiten denken. Mhm. Ja, Elternzeiten bei Gesellschaftern ist ja jetzt nicht selbstverständlich.
Ja, ja, klar.
Aber da könnte man ja sich Gedanken machen, ja, das regeln wir gleich. Also es ist ja jetzt sozusagen, ob Sabbatical oder Elternzeit ist sozusagen aus Sicht der Mitgesellschafter erstmal egal, der ist nicht da und kann nicht arbeiten. Mhm. Also von daher könnte man das schon mit regeln. Aber ich garantiere, in den meisten Gesellschaftsverträgen ist das nur unzureichend geregelt, mhm, weil eben an dem Punkt hat keiner gedacht. Mhm. Und dann ist eigentlich eine gute Idee, hinzugehen und zu sagen, okay, wie regeln wir denn das? Wie kriegen wir das hin? Und das meinetwegen auch zu durchdenken, wie gehen wir jetzt meinetwegen mit dem Thema auch zulassungsrechtlich um? Denn ich sag mal so, ich habe ja einen gewissen Job auch, gerade wenn ich eine Zulassung habe als Vertragsarzt, ich muss gewisse Sprechzeiten erfüllen. Können die Kollegen das mitmachen? Dürfen die das überhaupt mitmachen? Und da tauchen ganz viele Folgethemen auf. Und das wäre so aus meiner Sicht so ein Punkt, wo man sagt, okay, dann fasse ich den Gesellschaftsvertrag mal an und gucke, ob der sozusagen noch richtig ist, ob der noch passt, ob der zu den Lebenswirklichkeiten passt. Oder jemand will seine Arbeitszeit reduzieren. Mhm. Ich habe aber im Vertrag drin stehen, dass meinetwegen die Gewinne nach Köpfen verteilt werden.
Ja.
Ja, das ist eine gute Idee, solange alle gleich viel arbeiten. Mhm. In dem Moment, wo einer sagt, ich mache weniger, spätestens da wird es offensichtlich, ist es ein bisschen unfair, wenn der den gleichen Gewinnanteil kriegt, wie die, die immer noch Vollzeit arbeiten.
Es kommt immer darauf an, aus welcher Sicht. Also aus der Sicht, wenn ich weniger mache, alles gut, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, aber klar, wenn die, ich sag mal, trotzdem die gleiche Zeit investieren, für die wird es dann ein bisschen schräg.
Ja, das ist so. Das ist so. Aber das sind halt häufig so Sachen, und die passieren manchmal nicht, sagen wir mal so, wie wir rüsten uns das klassisch vorstellen, so nach dem Motto, ich nehme mir mal vor, nächstes Jahr arbeite ich anstatt 40 Stunden, arbeite ich nur noch 35 Stunden und dann wäre jetzt relativ klar, dann wird irgendwie mein Gewinnanteil um 1/5 sozusagen gekürzt oder was eben mathematisch sich dann daraus ergibt, sondern in der Regel wird es ja so laufen, dass das manchmal fließende Übergänge sind und das entwickelt sich einfach und das ist so ein Punkt, weswegen aus meiner Sicht eben es, sagen wir mal, gut ist, wenn man mal so einen Anknüpfungspunkt hat und der kann zum Beispiel sein, wenn dein Freund jetzt irgendwie einsteigt in eine bestehende Gesellschaft, dass man einfach sagt, ja, das ist auch eine Chance für die alten Gesellschafter, zu sagen, okay, wir fassen mal den Gesellschaftsvertrag an und gucken einfach, ob der stimmt. Wir haben das jetzt neulich für Mandanten gemacht, da haben wir uns auch den Gesellschaftsvertrag angeguckt, dann war die Quintessenz war der, an einer Stelle muss man ein bisschen nachjustieren, weil sich da einfach in der Zwischenzeit was ergeben hat, ansonsten ist der aber fantastisch, alles ist gut, man muss ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, aber man kann das eben sozusagen solche Gelegenheiten nehmen und natürlich für den Neueinsteigenden ist halt die Frage, ob ich das will. Und mein Highlight war zum Beispiel mal eine junge Ärztin, die wir begleitet haben, die sollte in eine Gesellschaft reingehen und die Gewinne haben die nicht nach Köpfen verteilt, sondern nach Arbeitsleistung verteilt. Und dann haben die beiden Altgesellschafter gesagt, ja, wie viel arbeiten wir so? Ja, der eine 78 Stunden die Woche und der andere 80 Stunden die Woche. Und unsere Mandantin war eine junge Ärztin, die wollte so 40 Stunden die Woche arbeiten, weil sie gedacht hat, okay, 30 Stunden am Patienten, 10 mache ich noch Verwaltungstätigkeit, das passt doch. Mhm. Und dann ist klar, was passiert. Man kriegt Schwierigkeiten.
Ja, klar.
Also wie will ich 78 Stunden, also jeder Zuhörer mag sich jetzt mal Gedanken machen, wann man sozusagen das jetzt sozusagen wirklich 78 Stunden im Durchschnitt jede Woche schafft. Also ich glaube ja auch, dass ich relativ viel arbeite, aber das ist, glaube ich, nicht tatsächlich das, was man im Durchschnitt wirklich leisten kann. Und von daher stellt sich eben die Frage, wenn ich an solchen Kriterien die Gewinne verteilen will, sind das die richtigen Kriterien? Oder muss ich was anderes machen? Muss ich vielleicht sagen, okay, wir gucken uns Leistungen an, wir gucken uns Sprechzeiten an und da gibt es ganz, ganz viele Chancen, wo man sagt irgendwie so, okay, da sind zwei gestartet. Die haben für sich definiert, unser Verhältnis ist ja nicht 78 Stunden zu 80 Stunden, sondern ist 78 zu 80. Ja. Und ist es eigentlich egal, in welchem Verhältnis die wirklich Leistung erbringen, solange das Verhältnis untereinander stimmt. Und wenn jetzt jemand Neues hinzukommt, der das dann in Frage stellt, dann muss man eben fragen, ist das das richtige Kriterium? Und das wäre so ein Punkt, wo ich immer sagen würde, ist eine Chance auch für die Altgesellschaft. Die haben natürlich keine Lust. Also welcher Arzt hat schon Lust, sich mit uns Juristen zusammenzusetzen?
Ja, natürlich. Obwohl es ja immer wieder nett mit dir ist, zusammenzusitzen.
Der Stinkstiefel.
Ja, okay. Ich habe jetzt versucht, das wieder so ein bisschen aus der Ecke hervorzuziehen. Aber als ein Gedanke noch, das ist ja so ein, am Ende hört sich der Gesellschaftsvertrag an oder Gesellschaftsvertrag so ein Stück weit Also ich habe bis vorhin so das Bild gehabt, okay, ich meißel das einmal in Stein, ja, und dann lege ich das irgendwo hin und, ne, und gut ist. Aber was ich ja bei dir mitnehme, ist ja schon so, dass ich das auch mit der Zeit einfach wandeln kann und dass das ein Lebewesen ja auch ein Stück weit ist, ein Teil der Gemeinschaft, und dass ich das wandeln kann, dass ich das weiterentwickeln kann. Natürlich immer im Konsens aller Beteiligten.
Ja, und das ist, der Konsens ist halt in schwierigen Lebenssituationen dann schwieriger herzustellen. Einmal mal ein Beispiel, wenn man erstmal krank ist und der Gesellschaftsvertrag ist sehr großzügig gegenüber dem Kranken. Also sowas gibt's durchaus. Sehr große Solidarität, die meinetwegen, als man gestartet ist, beide waren irgendwie so 38 junge Ärzte oder Ärztinnen, und die haben gestartet und haben so gedacht, ja, wenn uns was passiert, dann wollen wir aber solidarisch füreinander da sein. Jetzt haben sich die Wege entwickelt. Man hat praktisch nur noch in der Praxis miteinander zu tun. Das, wo man früher noch ein Bierchen getrunken hat oder sonst irgendwas abends gemacht hat, das ist alles weggefallen. Man hat Familie und man ist eigentlich sozusagen froh, dass es in der Praxis ganz gut läuft. Jetzt wird einer von denen krank. Und man guckt dann in den Gesellschaftsvertrag rein und da steht dann irgendwie sowas drin, ja, im ersten Jahr wird die Gewinnverteilung nicht angepasst, obwohl jemand komplett ausfällt.
Okay.
Das kann initial gepasst haben, später vielleicht nicht. Und eins ist klar, wenn ich dann krank bin, habe ich kein Interesse mehr daran, sozusagen dem anderen das wieder sozusagen zurückzugeben und zu sagen, ja, ist ja unfair, dass du ein Jahr für mich mitschaffen musst.
Ja klar, also haben wir das ja mal vereinbart.
Ist
schwierig.
Genau,
ja,
haben wir mal vereinbart, ja. Sondern da ist es zu spät. Also eigentlich ist es sozusagen eine gute Idee, wenn man sagt irgendwie so, man stellt fest, da hat sich was geändert, und da muss man halt kritisch sein, und da, manchmal braucht man da auch einen Dritten für. Und meine Erfahrung ist, da ist so, mit einem Steuerberater hat man meistens regelmäßiger zu tun, ja, weil der macht die Buchhaltung und der sitzt regelmäßig mit einem zusammen. Manchmal sitzen die auch nur einmal im Jahr zusammen, aber sie sitzen einmal im Jahr zusammen.
Ja, klar, genau.
Und vielleicht ist das ja derjenige, der auch den Job kriegen sollte, solche Gespräche dann zu führen. Wenn man irgendwie sagt, zum Anwalt haben wir jetzt nicht regelmäßig Bock, dann ist es vielleicht der Steuerberater, der diese kritischen Fragen dann mal stellt, passt denn das noch? Wir haben die Gewinnverteilung so gemacht, wir haben die Krankheitsvertretung so gemacht, ist das richtig oder ist das nicht richtig? Oder ganz klassisch ist es so, man hat mal irgendwann einen Gesellschaftsvertrag gemacht, als der Markt noch so war, da habe ich Nachfolger gefunden. Wir haben ja beim letzten Mal über Kaufverträge gesprochen. Ja,
genau.
Da habe ich einen Gesellschaftsvertrag jetzt gemacht, da steht in dem Gesellschaftsvertrag drin, scheidet einer aus, muss ich so und so viel Abfindung zahlen. Jetzt finde ich keinen Nachfolger. In guten Verträgen ist zu dem Themenkomplex was geregelt. Also für dieses Szenario, ich finde einen Nachfolger, ist was geregelt. So, und eine Variante davon ist geregelt für den Fall, es wird kein Nachfolger gefunden. Ja. Das heißt, da hat man schon vielleicht daran gedacht, vielleicht hat man im Gesellschaftsvertrag nicht daran gedacht.
Was sind denn so, ich bin gerade neugierig, weil ich höre ganz viele Themen, also die für mich total neu sind. Ich bin ja auch kein Arzt, und das ist nicht mein Thema. Und gleichzeitig trotzdem so der Gedanke, was sind so typische Dinge, die immer wieder vergessen werden?
Oh, da gibt's viele. Also da könnten wir, glaube ich, tatsächlich.
Okay, machen wir für mich die Top 5.
Die Top 5. Also das Wichtigste ist natürlich, wie komme ich rein? Also Einlage, welche Verpflichtung bringe ich mit? Und das hört sich jetzt erstmal ganz einfach an. Das ist auch, wenn zwei potenzielle Gesellschafter sich zusammenfinden und sagen, wir machen jetzt zusammen eine Gesellschaft aus dem Nichts heraus, oder die kaufen meinetwegen eine Praxis und daraus machen sie eine Berufsausübungsgemeinschaft, ist es banal. Da müssen die Regeln sozusagen, ja, wir haben meinetwegen gewisse Anteile, wir bringen so und so viel Geld mit, wir zahlen von dem Kaufpreis jeder die Hälfte, dann ist man irgendwie so beteiligt. Dann ist es ziemlich einfach. Es wird dann schon komplizierter, wenn einer meinetwegen eine Praxis hat und der junge Arzt kommt in diese Praxis mit rein. Ja, der wird als Gesellschafter aufgenommen. War vorher meinetwegen angestellter Arzt, jetzt soll er als Gesellschafter mit reinkommen. Da muss ich mir um die Frage der Bewertung Gedanken machen. Da haben wir beim letzten Mal, beim Kaufvertrag, da habe ich das Thema nur so gestreift, weil ich irgendwie gesagt habe, ja, da ist irgendwie die Ermittlung eines Wertes, ist ja, sagen wir mal, immer nur so eine Initialzündung für Kaufvertragsverhandlungen. Ja. Ich muss ja jemanden finden, der bereit ist, das zu zahlen. Das ist im Gesellschaftsvertrag schon ein bisschen was anderes, weil im Zweifelsfall gehe ich ja irgendwann wieder raus. Und dann muss ich ja auch irgendwie sagen, ja, was ist denn die Gesellschaft wert? Also ich muss mir über die Frage der Wertfindung, muss ich mir hier Gedanken machen, weil eventuell gehe ich irgendwann wieder raus und dann will ich ja vielleicht den gleichen Wert, den ich ja jetzt gekriegt habe, vielleicht wieder kriegen wie den ich bezahlt habe.
Ja.
Also mit anderen Worten, muss ich mir über Bewertungsfragen, muss ich mir Gedanken machen. Wenn ich in eine große Praxis reingehe, selbstverständlich auch, ich übernehme meinetwegen für einen ausscheidenden Gesellschafter den Anteil, dann werde ich dem einen Kaufpreis zahlen, dann muss ich in den Gesellschaftsvertrag reingucken. Ja, ist denn das richtig? Denn sonst kann eins passieren. Ich zahle heute meinetwegen 400.000 Euro für einen Anteil. Und wenn ich rausgehe, weil ich meinetwegen morgen vor einen Baum fahre, kann ja dummerweise passieren, weil der Gesellschaftsvertrag das vorsieht, kriege ich nur 200.000 oder meine Erben kriegen 200.000 Euro. Und da kann man ja sagen, ja, passt das zusammen? Ist das fair? Und deswegen ist sozusagen hier im Rahmen der gesellschaftsvertraglichen Regelung muss man sich über die Frage, was wird eingelegt, was wird eingebracht, wie viel Arbeitsleistung bin ich bereit, da muss ich mir einfach Gedanken machen. Also sozusagen das ist der Startschuss. Dann, was häufig je nach Größe der Praxis banal ist, also ich sag mal 3 bis 4 Gesellschafter ist es relativ einfach, ist die Frage Geschäftsführung, Vertretung, okay. Also wer handelt für die Gesellschaft, ja. Das ist dann noch relativ einfach. Je größer die Gesellschaften werden, desto komplizierter wird auch das, weil dann ja nicht, keine Ahnung, man hat irgendwie 10 Gesellschafter, dann soll ja nicht jeder da rumfuschen, sondern man wird vielleicht sagen, das macht eine oder zwei machen das vielleicht.
Das wird auf jeden Fall spannend bei 10.
Das wird spannend, ja. Und das zieht sich durch bis zur Beschlussfassung. Also ich sag mal so, ich liebe immer Gesellschaftsverträge, von 2 Gesellschaftern, dann liest man dann vorne, der eine ist mit 51% beteiligt, der andere ist mit 49% beteiligt. Dann weiß man als Anwalt schon, was kommt. Hinten bei der Beschlussfassung steht dann drin, jedes Prozentpunkt gibt eine Stimme und es wird mit einfacher Mehrheit beschlossen. Bedeutet, der 51%er könnte alles ganz alleine entscheiden. Das geht überhaupt gar nicht. Das geht juristisch auch schon gar nicht. Also von daher, je kleiner die Gesellschaften sind, desto einfacher ist es, was Vertretung und Beschlussfassung anbelangt. Je größer die Gesellschaften sind, desto mehr Spiel ist bei diesen ganzen Beschlussfassungsregelungen auch drin. Und dann, last but not least, kommt natürlich noch dieser Gesichtspunkt, ja, wie kommen wir denn wieder auseinander? Also dem muss ich halt, ich sag mal, von Anfang an gleich mitdenken, weil im Zweifelsfall irgendwann kommt der Zeitpunkt. Also so gut man sich auch verstehen kann, ich sag jetzt mal, 2 Ärzte, die sich zusammenschließen, die haben zusammen immer gearbeitet und irgendwann finden sie keinen Nachfolger, dann müssen sie halt regeln sozusagen, wie geht man auseinander? Das ist einfach, aber je größer die Gesellschaften sind, desto wichtiger ist im Prinzip auch zu sagen, ja, was mache ich denn, wenn ich keinen Nachfolger finde, der angenehm ist? Ja, und das sind all solche typischen Themen, also sozusagen von der Wiege bis zur Bahre. Also man muss sich leider auch bei der Gesellschaft im Prinzip Gedanken machen, vom Berufsanfang bis zum Ende, wie man das dann letztlich gestaltet. Und man muss halt aus meiner Sicht eben, das ganz praktischer Tipp für jeden, der das interessiert, man muss ganz ehrlich sagen, immer dann, wenn Sonderrechte für einzelne Gesellschafter vorgesehen sind, dann sollte man den Gesellschaftsvertrag besonders intensiv mal lesen.
Okay, also dann könnte es spannend werden.
Ja, total.
Ja. Weißt du, was ich einbringe, Stefan? Ich glaube, ich bringe mal ein Getränk ein.
Das ist eine gute Idee. In dem Sinne. Symbole.
Also, das ist ja schon echt komplex. Also auch da komplex, ne? Und ich finde es immer wieder total faszinierend zu sehen, auch mit, also bei dir kennen wir uns ja so ein bisschen.
Der Podcast Medizinrecht zum Feierabend wurde Ihnen präsentiert von Medizin im Recht, Rohpeter, Schwinn und Damm Rechtsanwälte. Ihre Fachanwaltskanzlei in Darmstadt und Kassel. Alle 14 Tage widmen wir uns im Podcast einem neuen Medizinrechtsthema. Sie haben eine konkrete Frage zum heutigen Thema? Wenden Sie sich am besten direkt persönlich an die Medizinrechtsexperten. Den direkten Draht finden Sie ganz bequem auf www.medizinrechtskanzlei.net. Ach ja, wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann sollten Sie diesen Kanal auf jeden Fall sofort abonnieren.